Willkommen zu einer neuen Folge von Im Auftrag der Zukunft, dem Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Sven Oswald und ich kümmere mich heute um ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und mir auf allen möglichen Symposien, Podien und Veranstaltungen immer häufiger begegnet. Ich würde mal vermuten, dass jeder von euch in den letzten 1,5 Jahren schon mal mit generativer KI à la ChatGPT rumgespielt hat oder sogar schon damit arbeitet. KI geht nicht mehr weg, aber wir müssen ihr irgendwie vertrauen können. Und deshalb geht's in dieser Folge um vertrauenswürdige KI.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Sven Oswald.
Laut einer repräsentativen Umfrage in 42 Ländern gehen 52% der Menschen davon aus, dass KI die Arbeitsbedingungen im Job grundlegend verbessern kann, beispielsweise durch den Wegfall sogenannter repetitiver Tätigkeiten oder Monkey Work, wie der ein oder andere auch dazu sagt. Was aber, wenn es um Entscheidungen geht, vielleicht sogar richtig relevante? Können wir der KI blind vertrauen? Würdet ihr das tun? Vor allem, wenn ihr eigentlich gar nicht so genau wisst, warum die KI nun jetzt so entschieden hat, wie sie es gerade getan hat. Wäre es nicht toll, wir könnten KI-Systeme einsetzen, denen wir von vornherein vertrauen können, weil sie beispielsweise auf Herz und Nieren geprüft wurden von unabhängigen Expertinnen und Experten, vielleicht sogar versehen mit einer Zertifizierung, einem Gütesiegel Made in Germany. Daran arbeitet das Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme IAIS gemeinsam mit dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und weiteren Partnern im Projekt Zertifizierte KI. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Dr. Maximilian Poretschkin, dem Leiter KI-Absicherung und Zertifizierung am Fraunhofer IAIS. Hallo, Herr Poretschkin.
Guten Tag, Herr Oswald.
Die Frage, wie wir KI denn bloß vertrauen können, treibt ja mehr und mehr Menschen um, also uns als Anwender natürlich, aber mehr und mehr auch die, die KI professionell einsetzen. Sie arbeiten daran, eine KI vertrauenswürdig zu bekommen. Wie schwer ist es denn eigentlich?
KI unterscheidet sich in vielerlei Punkten von herkömmlich programmierter Software. Und insofern greifen herkömmliche Verfahren, die wir zur Qualitätssicherung von Software haben, zu kurz. Und es benötigt neue Verfahren, um KI-Systeme systematisch qualitätszusichern und diese Qualitätssicherung dann auch prüfbar zu machen.
Was macht eine KI jetzt vertrauenswürdig?
Der Begriff der Vertrauenswürdigkeit umfasst unterschiedliche Dimensionen, die je nach Einsatzkontext des KI-Systems stärker oder weniger stark zum Tragen kommen. Üblicherweise versteht man darunter Fairness bzw. die Vermeidung von ungerechtfertigter Diskriminierung. Das heißt, viele KI-Systeme erlernen ihre Funktionalität aus großen Datenbeständen. Diese Datenbestände können zum Beispiel historische Verzerrungen enthalten, die dann dazu führt, dass das KI-System möglicherweise ungerechtfertigt diskriminiert. KIs sollten sich auch als solche zu erkennen geben. Das heißt, ich sollte als Nutzerin, Nutzer wissen, wenn ich mit einem KI-System interagiere. Das ist, heißt, wir haben gewisse Transparenzanforderungen. Je nach Einsatzkontext sollte die KI auch in der Lage sein, ihre Ergebnisse bzw. das zustande kommende Ergebnisse zu erklären. Sie sollte verlässlich und robust sein. Das heißt, wenn kleine Eingangsstörungen auf den Eingangsdaten draufliegen, sollte trotzdem das korrekte Ergebnis rauskommen. Die KI sollte abgesichert gegenüber Cyberangriffen sein. Das heißt, wir haben auch die Anforderungen aus klassischer IT-Sicherheit, gelten natürlich genauso für KI-Systeme. Wenn sie in safety-kritischen Umgebungen eingesetzt wird, beispielsweise bei Medizinprodukten oder im hochautomatisierten Fahren, erhalten wir weitere Safety-Anforderungen. Und natürlich sollten auch die zugrunde liegenden Daten, das können einerseits personenbezogene Daten sein, das können aber auch Geschäftsgeheimnisse sein, die sollten geschützt werden.
Okay, das klingt aber jetzt nach einem Riesenhaufen an Aufgaben. Wie fängt man da an? Also wie prüft man jetzt eine KI?
In dem ersten Schritt sollte man sich im Rahmen einer Risikoanalyse einen Überblick beschaffen, welche Risiken gelten denn jetzt für mein KI-System. Wenn ich eine Predictive Maintenance habe, also eine KI, die mir in einer Produktionsumgebung vorhersagt, wann vielleicht eine bestimmte Maschine ausfällt, dann habe ich üblicherweise nicht das Problem von ungerechtfertigter Diskriminierung, einfach weil da nicht für so viele menschliche Daten üblicherweise verarbeitet werden. Wenn ich ein KI-System habe, was in der automatisierten Kreditwürdigkeitsprüfung eingesetzt wird, dann ist die Dimension Fairness und ungerechtfertigte Diskriminierung natürlich sehr wichtig. Und das heißt, im Rahmen von so einer Risikoanalyse stelle ich als erstes einmal fest, welche von diesen Vertrauenswürdigkeitsdimensionen für meinen KI-Use-Case relevant sind. Dann muss ich im nächsten Schritt festlegen, welche Prüftiefe ich haben möchte im Rahmen meiner Prüfung. Das heißt, führe ich eine dokumentenbasierte Prüfung durch, ergänze ich diese Prüfung durch technische Tests, wo ich bestimmte Eigenschaften des KI-Systems noch einmal nachvollziehe. Und je nach Prüftiefe und natürlich auch Umfang des KI-Systems fällt diese Prüfung mehr oder weniger komplex aus.
Ja, das klingt jetzt auch so, als könnte das von A bis Z alles sein. Also für mein Gefühl ist es so, da gibt Ihnen jemand eine CD-ROM und dann legen Sie mal los und dann sitzt da irgendwie, keine Ahnung, 20-köpfiges Team dran und prüft so eine KI auf Herz und Nieren. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie ist denn so ein Workflow, Herr Poretschkin? Also wer kommt da zu Ihnen und wie übergibt er Ihnen in Anführungszeichen die KI mit welchen Daten zum Beispiel?
Typischerweise fängt man mit einem Workshop an und versteht erstmal den Prüfgegenstand. Das heißt, so ein KI-System ist ja eingebettet in eine größere technische Infrastruktur und das muss ich jetzt erstmal sozusagen rausschneiden, dass ich weiß, was ist der Prüfgegenstand. Und dann haben wir vom Fraunhofer IIS im Rahmen von zertifizierte KI einen Prüfkatalog entwickelt, mit dem man sehr systematisch durch diese Prüfung durchgehen kann. Das machen wir einerseits im Rahmen von strukturierten Interviews, aber auch im Rahmen von technischen Tests, die man zum Beispiel den Trainingsdaten dem Modell unterziehen kann, um zu einer unabhängigen Qualitätsaussage über das KI-System zu kommen.
Wer kommt zu Ihnen? Also wer hat denn ein Ansinnen zu sagen, lieber Herr Poretschkin, liebes Team, überprüfen Sie mal, ob meine KI denn, ich sag mal, vertrauenswürdig ist?
Da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Eine sehr wichtige ist sicherlich die europäische KI-Verordnung, die auch solche Prüfungen vorsieht, bevor ich Hochrisikosysteme in den Verkehr bringen kann. Da ist zu guten Teilen noch unklar, wie diese KI-Prüfungen eigentlich aussehen müssen. Das liegt daran, dass die KI-Verordnung durch sogenannte harmonisierte Standards operationalisiert werden, die zurzeit in den europäischen Standardisierungsgremien erarbeitet werden. Und viele Firmen wollen sich jetzt darauf vorbereiten und sagen, ich möchte in der Lage sein, solche Prüfungen durchzuführen, wenn die KI-Verordnung für mich gilt.
Also da sind vor allem Leute, die sagen, ich habe eine KI, ich will die gerne einsetzen. So richtig klar ist noch nicht, was ich machen soll, aber ich will auf die sicherste Nummer sicher gehen und wende mich dann einfach ans Fraunhofer IAIS. Ich vermute, Ihr Mail-Eingangsfach ist aktuell ziemlich voll, oder? Wegen der gerade in Kraft getretenen KI-Verordnung.
Das ist richtig. Auch unabhängig von der KI-Verordnung gibt es natürlich Motivationen, solche Prüfungen durchzuführen. Einfach, weil man sagt, ich fände es gut, ein Vier-Augen-Check zu haben. Auch unabhängig von der Frage, ist mein KI-System jetzt ein Hochrisikosystem in Bezug auf die KI-Verordnung, ja oder nein, kann es ja durchaus sein, dass ein nicht korrekt funktionierendes KI-System trotzdem finanzielle Schäden für die Organisation verursacht. Und auch hier kann es dann hilfreich sein, einfach nochmal eine unabhängige Begutachtung für das KI-System zu bekommen.
Herr Poretschkin, wenn Sie jetzt so eine KI, ich sag mal, geprüft haben, das heißt, Sie haben sich also angeguckt, wo wird sie eingesetzt, Sie haben sich angeguckt, wie funktioniert sie, Sie haben vielleicht sogar die Trainingsdaten gecheckt, dann ist das ja erstmal schon mal schön und gut, aber das Besondere bei KIs ist ja, die entwickeln sich immer weiter, also auch im laufenden Betrieb. Wie kann man denn dafür sorgen, dass die vertrauenswürdig bleibt?
Das ist tatsächlich eine Frage, die durchaus noch Gegenstand von aktueller Forschung ist. Aktuell ist es so, dass viele KI-Systeme, die in kritischen Anwendungen zum Einsatz kommen, eingefroren werden. Das heißt, das Training wird beendet und die Systeme lernen nicht im Betrieb weiter. Sie sammeln vielleicht Daten, die ich dann für ein strukturiertes Update verwenden kann. Aber an vielen Stellen lernen sie eben aus genau dem Grund im Betrieb nicht weiter.
Ist eigentlich schade, oder, Herr Poretschkin? Weil ich meine, das ist ja das eigentlich coole Feature an einer KI, wenn wir diesem Weiterlernprozess jetzt bloß vertrauen können.
Das ist richtig. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit des strukturierten Updates tatsächlich, das auch zu nutzen, die Daten, die im Betrieb gesammelt worden sind. Das andere, was ich machen kann, ist, dass ich natürlich unterschiedliche technische Maßnahmen habe, um meine KI zu monitoren. Ich kann beispielsweise gucken, entsprechen die Eingangsdaten, die ich bekomme, noch der Struktur der Trainingsdaten, auf denen ich die KI trainiert habe. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Verlässlichkeit, dass also die Datenverteilung im Live-Betrieb übereinstimmt mit der Datenverteilung, auf der ich die KI gelernt habe. Und da gibt es auch entsprechende Tools, mit denen ich das messen kann und so für eine Vertrauenswürdigkeit sorgen kann. Ein anderes Vertrauenswürdigkeitsgarantie sind Prozesse, in die die KI eingebettet ist. Das heißt, an vielen Stellen habe ich auch noch einen Menschen mit dabei, Organisationsprozesse mit dabei, die die KI mit überwachen und so für Vertrauenswürdigkeit sorgen können. Das heißt, ich habe nicht nur technische Maßnahmen, die bei der Absicherung von KI eine Rolle spielen, sondern auch durchaus organisatorische Maßnahmen.
Herr Poretschkin, jetzt wollen wir mal ein bisschen schwarz malen. Was würde, ich sag mal, worst case passieren, wenn wir einfach sagen, ach komm, hier Vertrauenswürdigkeit hin und her, KI macht es schon, und eben nicht gucken, wie eine KI so agiert und ob sie vertrauenswürdig ist? Was könnte passieren? Was wäre so Ihr worst case Szenario?
Wir sehen es ja, dass bei den KIs, die wir im Alltag einsetzen, dass die nicht perfekt sind. Was eben daran liegt, dass künstliche Intelligenz sich in vielen Punkten von menschlicher Intelligenz unterscheidet. Aber wir haben, glaube ich, alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass Chatbots zum Beispiel anfangen zu halluzinieren und einfach eine Antwort erfinden, die auf gar keine wirklichen Fakten gegründet ist. Und wenn ich dann diese Antwort für bare Münze nehme und dann vielleicht tatsächlich eine wichtige Entscheidung darauf basierend treffe, kann das natürlich schwere Konsequenzen haben. Andere sehr prominente Beispiele, die viel diskutiert worden sind, sind beispielsweise Softwares, die bei der Bewerbung unterstützen und wo sich dann im Live-Betrieb gezeigt hat, dass sie bestimmte Gruppen von Bewerberinnen und Bewerbern ungerechtfertigt aussortieren. Das sind natürlich Dinge, die zeigen, dass es wichtig ist, KI-Systeme vertrauenswürdig einzusetzen. Und mittlerweile haben wir ja auch, wie gesagt, eine Regulierung, die genau solche KI-Systeme dann auch als Hochrisikosysteme einstuft, damit die Vertrauenswürdigkeit sowohl von Hersteller als auch der Seite, die die KI-Systeme hinterher betreiben, gesichert wird.
So, jetzt die große Frage für alle Anwenderinnen und Anwender. Wann haben Sie es geschafft, Herr Poretschkin, mit Ihren Partnerinnen und Partnern, wahrscheinlich auch mit dem BSI zusammen, dass ich als Anwender, bevor ich irgendwas in irgendeine KI eintippe, sehe, alles klar, die ist vertrauenswürdig, hat einen Siegel, einen Prüfstempel, irgendwas made in Germany, da vertraue ich drauf. Weil das sollte ja das ferne Ziel sein, oder?
Das ist das Ziel. Also das ist ein Ziel, das ja auch von der KI-Verordnung jetzt vorgegeben ist, dass solche Prüfungen durchgeführt werden, wo auch aktuell eine entsprechende Prüfinfrastruktur und Marktaufsichtsbehörden in Deutschland aufgebaut werden. Und ich würde mal vermuten, dass wir in 1 bis 2 Jahren auch entsprechende offizielle Strukturen hierfür haben.
So, und bis dahin, Herr Poretschkin, wenn jetzt irgendjemand zuhört hier bei unserem Fraunhofer-Podcast und sagt, ja, Mensch, ja, wir haben da auch so eine KI entwickelt und ich würde auch gern lieber noch mal jemanden drauf gucken lassen, Vier-Augen-Prinzip, an wen wenden die sich?
Die wenden sich beispielsweise an uns. Es gibt auch eine ganze Reihe von Startups oder auch größeren bestehenden Organisationen, die jetzt in dieses Geschäft reingehen. Das heißt, wir sehen, dass sich aktuell eben auch ein Markt bildet, um solche KI-Prüfungen durchzuführen und wo entsprechende Geschäftsmodelle entwickelt werden.
So, und den Link zum Institut, zum IAIS, packen wir einfach in die Shownotes dieser Episode. Da einfach draufklicken, da findet man dann noch alle Kontaktdaten und noch viel mehr Informationen zum Projekt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Herr Poretschkin. Wir sind guter Dinge, dass wir bald eine komplett zertifizierte und eben auch mit einem Siegel versehene KI benutzen können und dann an dieser Stelle eben uns sicherer fühlen können, weil wir dann zumindest wissen, dass die KI wohl nicht mehr die Fehler macht, die sie heute macht. Danke, dass Sie das in Zukunft verhindern werden. KI macht Fehler, manchmal halluziniert sie sogar. In den USA hat ein Rechtsanwalt ChatGPT genutzt, um sich die Arbeit zu erleichtern und sich dieses lästige Recherchieren nach Präzedenzfällen zu sparen. ChatGPT lieferte auch prompt, und zwar seitenlang, viele vergleichbare Urteile mit Aktenzeichen und allem Pipapo. Blöd nur, dass all diese Fälle gar nicht existieren. Alles ausgedacht. Die KI hat also eine Wissenslücke oder gar eine bisher einfach nicht existierende Information kreativ gefüllt bzw. ersetzt. Toll, wenn man jetzt kreativ schreibt. Sehr ärgerlich, wenn es um Fakten geht, um richtige Entscheidungen der KI, auf die wir uns doch bitte verlassen wollen. Wie sollen wir echte von falschen Informationen unterscheiden und woher wissen wir denn, wem wir überhaupt noch vertrauen können? Der KI, die wir nutzen? Der KI, von der die von uns genutzte KI ihre Infos bezieht? Oder vielleicht einer KI, die all diese KIs überprüft? Vertrauenswürdige KI, also eine KI, der wir vertrauen können. Dafür müssen wir erstmal verstehen, was die KI tut und auch genau wissen, ob sie Fehler macht. Wir als Menschen werden es aber nicht schaffen, die KI permanent zu überwachen. Wie wäre es also, wenn eine KI es übernehmen würde, zu überwachen, ob eine KI Fehler macht und wirklich die richtigen Entscheidungen trifft? Der Uncertainty Rapper könnte genau das leisten. Entwickelt wird er am Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering, IESE. Er prüft mit statistischen Methoden, wie verlässlich eine KI-Aussage tatsächlich ist. Janek Groß ist Data Scientist, Department Data Science am Fraunhofer IESE, und er ist jetzt mit von der Partie, um uns zu erklären, wie es funktioniert. Herzlich willkommen, Herr Groß.
Hallo, Herr Oswald.
Herr Groß, warum treffen KIs überhaupt falsche Entscheidungen?
Ja, gute Frage. Also klassische Software, die ist ja so spezifiziert, dass das für jede Eingabe, für jede einzelne mögliche Eingabe idealerweise eine ganz genau definiert ist, was die Ausgabe ist. Mhm. Beim heutigen KI-System ist das nicht so, weil die KI ja eher offene Aufgaben durchführt, sodass dass auch das Verhalten nicht perfekt spezifiziert ist. Sondern eigentlich lernt die KI nur aus Beispielen, was das richtige Verhalten ist. Also welche Ausgaben zu welchen Eingaben passen. Mhm. Das ist der erste Punkt. Das hat man ja, kriegt man ja vielleicht noch in den Griff mit so, ja, bei so diskriminativen Modellen. Also zum Beispiel Klassifikation, wenn man jetzt das, ein Bild irgendeiner Klasse zuordnen will, ob da ein Hund drauf ist. Und natürlich jetzt seit weniger als 2 Jahren ist halt der Hype dann um generative Modelle, wo die ganze Sache natürlich noch schwieriger wird, weil nicht nur die Eingabe irgendwie komplex, sondern die Ausgabe kann ja jetzt auch ein Text sein oder ein Bild. Und das ist natürlich sehr offen. Und da wird es natürlich dann auch schwer zu sagen, was ist jetzt eigentlich das richtige und das falsche Verhalten.
Woran merken wir denn bisher, ob irgendwas falsch war oder eine falsche Antwort ist?
Ja, also oft merken wir es gar nicht. Also die Sache ist, die KI funktioniert ja vielleicht zu 95% richtig so. Also das heißt, man muss schon mal ziemlich lange warten, um überhaupt in eine Situation zu kommen, wo die KI dann tatsächlich einen Fehler macht. Das lädt natürlich auch dazu ein, dem Ganzen zu vertrauen. Aber ja, in sicherheitskritischen Situationen oder so kommt es halt dann in den restlichen 5% der Fälle zu einem Unfall oder zu irgendwas, ja, einer kritischen Situation. Also natürlich nur, wenn man sie da einsetzt. Also in Amerika zum Beispiel. Ja, das ist ja so das Land of the Free, Home of the Brave. Ja. Die sind natürlich waghalsiger da als hier in der EU.
Genau, der Autopilot beim Tesla, der fährt da rum und sagt gerne mal, dieser LKW ist nur eine Wolke, mach dir keine Sorgen. Ja, sowas?
Genau, ja, das war ja dieser Vorfall. 2016 gab es da einen Unfall, da wurde ja ein LKW falsch klassifiziert. Mhm. Und das passiert halt auch öfter. Also Uber 2018, da wurde eine Fußgängerin falsch klassifiziert als anderes Fahrzeug, und dementsprechend hat das Auto erwartet, dass es Vorfahrt hat. Und da ist es dann auch zu einem tragischen Unfall gekommen. Es passiert halt immer wieder, wenn die KI Fehler macht.
Okay, aber das Problem ist, wenn ich es richtig verstehe, es passiert definitiv und wird auch immer wieder passieren, aber es passiert unfassbar selten, dass es total schwer ist, rauszukriegen, wann ist jetzt genau der Moment. Aber jetzt erklären Sie mal, also ich habe es ja schon gesagt, der Uncertainty Rapper ist also ein Tool. Was genau kann das?
Genau, also unser Thema ist ja so vertrauenswürdige KI, und dann muss man natürlich die Frage stellen, was muss denn erfüllt sein, dass Sie sich vorstellen können, sich so einer KI oder einem System, wo KI drin ist, anzuvertrauen?
Also bei mir persönlich wäre es jetzt zum Beispiel so, dass ich irgendwie verstehe, was die KI tut und auf welcher, ich sag mal, Grundlage sie ihre Entscheidungen trifft.
Mhm. Genau, also das heißt, Ihnen reicht nicht aus, dass die KI zu 99% richtig liegt, sondern Vertrauenswürdigkeit hat viele, viele Facetten, die irgendwie erfüllt sein müssen. Mhm. Mhm. Deswegen arbeiten wir auch eng zusammen mit Safety- und Security-Abteilungen, dass wir da verschiedene Aspekte abdecken. Und Sie hatten ja jetzt schon Transparenz angesprochen, dass man so nachvollziehen kann, was da läuft. Und das ist natürlich auch für uns ganz wichtig. Als Mensch hat man ja immer eine ganz gute Intuition, wenn man jetzt eine Frage beantwortet, wie sicher man sich ist. Also man kann dann oft sagen, ja, also das ist so, aber ich bin mir da ganz unsicher. Oder das ist so und so ganz 100% sicher. Also und sowas versuchen wir eben auch der KI beizubringen in gewisser Weise.
Okay, jetzt gibt es aber auch Typen von Menschen, die sich da gerne regelmäßig selber völlig überschätzen und sagen, da bin ich mir 100% sicher, dass wir gestern zusammen essen waren. Und dann war aber der eine in Buxtehude und der andere in Berlin. Aber der Mensch war sich 100%ig sicher. Das würde der KI dann nicht mehr passieren?
Genau, also das versuchen wir zu machen. Wir versuchen, KI in die Anwendung zu bringen, indem wir eben auch diesen Unsicherheitsaspekt mit abdecken. Und dazu wollen wir halt eine KI-Komponente entwickeln, die neben einem neuronalen Netzwerk oder was auch immer da drin steckt, noch so einen Wrapper enthält, der quasi um die KI drumherum gebaut wird und der auch ein bisschen unabhängig davon ist. Weil die KI, die macht auch sowas Ähnliches so, dass sie sich überschätzt manchmal, wie sicher sie sich ist. Und was wir machen, ist Uncertainty Management. Also wir wollen quasi eine statistische Garantie dafür geben. Also wenn wir nicht sicher sagen können, was die Antwort ist, dann wollen wir wenigstens eine Garantie dafür haben, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es daneben liegt.
Mhm. Und wie gehen Sie das an?
Genau, also es gibt verschiedene Aspekte, die Unsicherheit von so einer KI beeinflussen. Also zum einen gibt's natürlich, hat das Modell selber eine Fehlerwahrscheinlichkeit, aber es gibt halt dann auch andere Aspekte. Zum Beispiel kann die Qualität der Inputs, der Eingaben für das Modell gestört sein. Vielleicht ist es verrauscht oder vielleicht haben Kamerabilder irgendwelche Artefakte. Und solche Sachen kann man natürlich auch abschätzen oder sogar messen, ob solche Defizite vorliegen. Mhm. Und aufgrund dessen kann man dann natürlich auch vorhersagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Modell Fehler macht.
Und da haben Sie sich aber verschiedene Parameter rausgesucht und es ist wahrscheinlich von KI zu KI, sage ich jetzt mal ganz salopp, auch sehr unterschiedlich, welche Aspekte dann Einfluss haben. Also bei bildgebenden KIs ist es vielleicht das Bildeingangssignal, bei Ton könnte es das Audiosignal sein. Keine Ahnung, bei Fahrzeugen könnte es ja zum Beispiel auch sowas wie ein Wetter sein oder so, ne?
Genau, also es hängt sehr stark vom Use Case ab. Also wir haben so diesen Uncertainty Wrapper schon für viele Anwendungsfälle umgesetzt. Also wir hatten Sachen in dem medizinischen Bereich, in Richtung Diagnostik, Zellzytometrie. Dann natürlich Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema für uns oder Automotive-Bereich. Da haben wir dann Sachen in Personenerkennung und ein Anwendungsfall, der sich immer ganz gut anbietet, um das zu illustrieren, ist die Verkehrsschilderkennung.
Also das heißt, da ist es dann eine Frage von, wie wahrscheinlich ist es, dass das, also Beispiel, ne, ich fahre ein Auto, was schon sehr lange Verkehrszeichenerkennung hat, ich fahre an einem LKW vorbei, der parkt und auf einmal steht da mitten in der Stadt 100. Und dann sagt mir mein Auto, hier kannst du 100 fahren, weil da irgendwie ein kleines 100-Symbol auf dem LKW war, weil der nicht schneller fahren darf. Das ist ja, sieht ja aus wie das Verkehrszeichen. Und manchmal erkennt die Kamera oder was auch immer das erkennt, hier ist jetzt 100 und ich bin aber in einer 30er-Zone. Da weiß ich, dass ich hier nicht 100 fahren sollte. Diese in Anführungszeichen rudimentäre KI in meinem Auto weiß es offenbar noch nicht. Und da könnte denn der Uncertainty Wrapper helfen und sozusagen der KI nochmal wie Mutti zurückspielen. Na, mein Kind, bist du dir sicher, dass man hier 100 fahren sollte? Ja, kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also man würde dann vom Modell die Ausgabe kriegen, 100, aber der Uncertainty Wrapper würde halt als zusätzliche Ausgabe noch liefern. Die Unsicherheit ist aber sehr hoch und vielleicht solltest du lieber konservativer fahren und vielleicht doch noch nicht gleich beschleunigen.
Okay, also das könnte in so einer Stelle schon mal extrem gut helfen, weil es ja wirklich verunsichert, ne? Auch gerade, wenn man nicht so auf die Verkehrsschilder achtet, weil man ja weiß, man hat eine Verkehrsschilderkennung und das Auto sagt einem schon oder der Tempomat macht schon, wie er darf, ne? Das ist ja dann noch anders. Dann würde das Auto ja theoretisch sogar selber beschleunigen, wenn es eingestellt ist. Das würde dann in dem Fall nicht passieren. Das heißt also, Sie können so einen Software-Sicherheits- oder Risikomantel um jede KI drumherum basteln?
Genau, also unser Uncertainty Wrapper, der ist so konstruiert, dass er quasi modellagnostisch ist, dass wir den um jede KI umbauen können. Das ist ja auch ein wichtiges Problem, was die Industrie oft hat. Also wir sind ja auch nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern wirklich in der Anwendung. Da zeigt sich halt oft, dass zum Beispiel die KI-Komponente von einem ganz anderen Hersteller kommt, als derjenige, der jetzt das System zusammenbaut. Dann hat man vielleicht auch keinen Zugriff auf die Daten direkt oder die wurden auf anderen Daten trainiert. Und deswegen beschäftigen wir uns ja halt damit, wie man die KI fit für den Einsatz macht. Zu dem System gehört ja auch noch mehr als nur diese Unsicherheitsschätzung, weil damit das Auto dann wirklich in dieser Unsicherheit irgendwas machen kann, muss man ja auch überlegen, wie man im System Ausgaben abfängt, die eine hohe Unsicherheit haben. Also
das heißt, man könnte einen Filter reinsetzen. Nicht nur, dass der Fahrer gesagt kriegt, du, dass du jetzt hier 100 fahren darfst, ist wahrscheinlich gar nicht wahr, sondern dass das Auto, gerade wenn es von alleine beschleunigen würde, eben gar nicht erst beschleunigt. Das heißt, da muss dann irgendwie, wenn also der Uncertainty-Wrapper sagt, nee, es ist auf jeden Fall zu einem gewissen Prozentsatz falsch, zumindest nochmal eine neue Berechnung abfragen oder so, ne?
Genau, also das hängt halt von der Architektur ab. Also ich denke, das einfachste Muster, könnte man sagen, ist, dass man so eine Art Safety-Supervisor drin hat, der sagt, wenn die Unsicherheit zu hoch ist, dann gehen wir irgendwie in so einen Normalzustand, sicheren Zustand rum. Also wir beschleunigen nicht oder vielleicht verlangsamen wir sogar.
Bei autonomem Fahren wäre es dann so, das wäre der Moment, wo das Auto sagt, bitte nehmen Sie die Hände ans Lenkrad. Ne? Das wäre, ich glaube, ab Level 3 oder so ist es ja mittlerweile möglich, dass man die Hände wegnimmt vom Lenkrad. Aber das wäre so ein Moment, wo das Auto dann sagen würde, ich bin mir hier nicht sicher, bitte die Hände ans Lenkrad und selber mal gucken, lieber Fahrer.
Genau, also das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, dass man irgendeine Fallback-Option hat. Im einfachsten Fall auch, dass der Mensch eingreifen muss, um solche Situationen abzufangen, genau.
So, Herr Groß, jetzt kommt die Kardinalsfrage. Werden Sie für uns Menschheit es denn schaffen, auf diese Art und Weise jede KI sicherer zu machen? Ich sage jetzt nicht explizit sicher, weil ich meine, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auch dem Uncertainty-Wrapper mal ein Fehler durchrutscht, aber sicherer machen. Kriegen Sie das damit hin?
Ja, also ich denke, sicherer wäre schon eine Möglichkeit, wobei natürlich, ich antworte jetzt so selbstbewusst mit einem Ja, weil das Thema sicher ist ja auch eine Definitionsfrage. Also zum Beispiel im Moment sind ja jetzt quasi so die Sprachmodelle über uns hereingebrochen. Das Feld bewegt sich ja unheimlich schnell und wir wollen natürlich auch Unsicherheitsschätzungen für Sprachmodelle machen können oder generative Modelle allgemein. Mhm. Da kommen natürlich ganz neue Herausforderungen auch auf uns zu, weil da ja oft auch die Ausgabe nicht genau definiert ist. Was ist eine sichere Anleitung?
Oder eine wahre Antwort. Das ist ja oft das Problem, dass die KI dann anfängt zu halluzinieren, wenn sie eben nicht genug Fakten, Daten findet oder der Meinung ist, das könnte jetzt aber so sein, weil für sie logisch das der nächste Buchstabe ist, der in der Folge kommt, sage ich jetzt mal. Also wird es möglich sein, damit auch eine halluzinierende / lügende generative KI irgendwann in ihre Schranken zu weisen?
Ja, also es ist natürlich eine aktive Forschung. Ja, wir arbeiten im Moment an neuen Lösungen, haben jetzt einige Projekte dazu gestartet und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Grundsätzlich ist natürlich, Sicherheit ist ja so eher so ein emergentes Phänomen. Also da gehören natürlich nicht nur die KI dazu, sondern auch die Umgebung und das Gesamtsystem muss man da anschauen. Aber was KI angeht oder eine KI-Komponente, sind wir dabei, die sicherer zu machen.
Herr Groß, ich muss sagen, das klingt nach einem echt spannenden Job, weil ich selber bin an vielen Stellen schon über eine halluzinierende oder lügende KI gestolpert und auch das mit diesen falsch erkannten Kennzeichen, darüber ärgere ich mich jedes Mal in meinem Auto. Ist jetzt nicht so das Allerneueste, aber ich finde es schön, wenn Sie es in den Griff kriegen, dass das nicht mehr passiert. Insofern Ärmel hochkrempeln und schön weiterarbeiten bei dem Department Data Science am Fraunhofer IESE. Jannik Groß ist da Data Scientist. Er hat uns erklärt, wie der Uncertainty Wrapper helfen kann, klar zu sagen, an welcher Stelle eine KI wahrscheinlich falsch liegt und auch mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und dafür danke ich Ihnen.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Oswald.
Ich sage immer, wenn ich auf der Bühne stehe oder in meinen Sendungen über KI rede, dass KI auch nur ein Werkzeug ist, das man so oder so einsetzen kann. Wie ein Messer zum Beispiel. Damit kann man sehr nützliche Dinge tun, aber eben auch sehr schlimme. Der Unterschied ist, wir alle wissen, wie ein Messer funktioniert. Aber selten wie eine KI funktioniert. Dank angewandter Forschung können wir uns aber bald trotzdem darauf verlassen, dass KI das tut, was sie soll, wofür sie programmiert wurde. Ich freue mich auf vertrauenswürdige KI. Links zum Thema gibt's wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge ist dann meine Kollegin Annette Weiß wieder für euch da. Lasst es euch gut gehen und bitte bleibt interessiert. Achso, und noch eine Bitte. Wenn euch das hier gefallen hat, gerne abonnieren und weitersagen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.